Survive till 25. Was klingt wie das Motto einer feuchtfröhlichen Silvesterparty am Ende diesen Jahres, war bereits 2023 Immobilienwort des Jahres. Was das mit Holz zu tun hat, darüber sprechen wir mit Martin Langen von B&L Marktdaten. Seid gespannt.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Martin Langen, Geschäftsführer von B&L Marktdaten in Bonn. In Teil 1 von Survive Till 25 fragen wir Herrn Langen, wie optimistisch er auf die heimische Baukonjunktur nach den Bundestagswahlen in 2025 schaut.
Ja, Herr Langen, herzlich willkommen in so einem Podcast. Oder herzlich willkommen kann ich gar nicht sagen, weil wir sind bei Ihnen zu Gast. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen sprechen können. Ich habe Sie in der Ankündigung als Berufsoptimist bezeichnet. Das ist ja nichts, mit dem man Geld verdienen kann. Was ist Ihr Business, Herr Langen?
Ja, schön, dass Sie da sind am Nikolaus. Und was machen wir? Wir machen Marktprognosen, Marktpotenzialberechnungen für die Bauzulieferindustrie. Und unser Kernthema, wo ich ja auch immer die Vorträge drüber halte, ist ja eigentlich die Bauentwicklung, die Bauprognose. Aber damit verdienen wir eigentlich nicht unser Geld, sondern wir verdienen unser Geld damit zu berechnen, wenn eben 100.000 Häuser gebaut werden, wie viel Holz geht da rein, wie viel Parkett geht da rein, wie viel Fenster gehen da rein. Das ist eigentlich unser Geschäft und das machen wir inzwischen weltweit. Wir haben viele Kunden wie eine BASF oder eine Covestro oder eine Wacker oder eine Fischertechnik, beinahe gesagt, Fischer Dübel natürlich, die das weltweit von uns bekommen, und zwar quartalsweise. Wie viel wird wo in der Welt gebaut und was heißt das eigentlich für die Bauprodukte, die Bauzulieferer sind? Das ist unser Kunde. Ja. Und natürlich auch die Holzindustrie, mehr noch die Holzplattenindustrie ist unsere Kunden. Und ich habe ja, wenn, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, einen Bezug dazu. Mein Vater war ja Holzhändler.
Okay.
Und deswegen habe ich so einen Grundbezug. Wir müssen ja agnostisch sein. Wir müssen ja sozusagen für alle Baustoffe offen sein natürlich, ja, insgesamt. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen mehr Hang zum Holz, muss ich zugeben, weil ich ja weiß, wie schwer eine OSB-Platte ist, eine 28er, und wenn man die trägt, weil ich das selber als 16-Jähriger gemacht habe.
Ja, ja, ich habe es ja auch immer als sehr holzbaufreundlich empfunden in Ihren Vorträgen. Wir sind es ja öfter schon begegnet auf Veranstaltungen. Und ich habe sie immer als sehr positiv empfunden. Jetzt lassen natürlich alle aktuell die Ohren hängen. Wie optimistisch sind Sie auf einer Skala von 1 bis 10?
Also mittel bis langfristig bin ich sehr optimistisch, wirklich sehr, sehr optimistisch, weil wir haben eine große Nachfrage und wir haben im Moment ein Supply-Problem und ein Rahmenbedingungsproblem. Allerdings bin ich, wenn ich das von 1 bis 10, bin ich bei 8, ne? Aber kurzfristig, da werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen, bin ich aber, ich sag mal, sehr hellhörig und sehr vorsichtig, weil wir natürlich diese Pleiten sehen. Und die Pleiten, die wir jetzt sehen, sind Ausdruck einer gestörten Kette. Wenn jetzt ein Projektentwickler ein großer Pleite geht, und es ist nicht nur einer, es ist ja nicht nur die Signa, sondern es sind ja viele, viele. Wir haben ein Projektvolumen von 35 Milliarden Euro, was in Insolvenz ist gerade. Und das ist natürlich, was dann in der Folge dazu führt, dass Projekte verschoben werden, abgesagt werden und damit dann noch Pleiten passieren. Und das wird in den nächsten 6 Monaten, da muss man höllisch aufpassen. Ne? Bei der Immobilienbranche gibt es so einen Spruch, survive until 25, also überlebe bis 2025. Und ich glaube, das muss man auch so im Kopf haben, dass man da noch extrem vorsichtig sein muss. Mit wem macht man Geschäfte? Wen muss man unterstützen? Also deswegen langfristig, mittelfristig sehr optimistisch, aber da kommen wir drauf. Aber jetzt sehr hellhörig gerade, was gerade passiert.
Lass uns mal einsteigen in die aktuelle Entwicklung, Konjunktur. Wir hören ja derzeit viel aus der Automobilbranche und Diskussionen über die Kaufkraft und einen Einfluss aufs Bauen. Und was immer ganz interessant ist die Zinsentwicklung wird ja immer als Hemmschuh sozusagen genannt. Und wenn man mit älteren Leuten, zu denen wir auch gehören, spricht, dann haben die ganz andere Zinsen vor Augen. Was ist jetzt eigentlich derzeit das große Problem bei unserer Kerndisziplin 1-2 Familienhausbau?
Ja. Also ich habe auch noch mit 9% meine erste Wohnung finanziert und das hat sich trotzdem gelohnt am Ende. Das Hauptproblem sind 2 Probleme jetzt. Das eine ist, dass die Gesamtbaukosten höher geworden sind und deswegen die Leistbarkeit insgesamt schon etwas gelitten hat. Das muss man sehen.
Weil ist das tatsächlich so aktuell, dass die Baukosten weiterhin gestiegen sind oder hat sich das ein bisschen nivelliert? Ich meine, das war das Jahr 2021, 2022, wo wir einen Peak hatten. Aber ist Bauen wirklich viel teurer geworden? Kann man das sagen?
Das Bauen wird gerade, also da kommen da vielleicht ein Gespräch noch drauf, dass die das ein oder andere Baumaterial natürlich stärker zurückgegangen ist als das andere. Das ist vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil aktuell von Holz, weil das eben stark zurückgegangen ist. Was ihre Mitglieder sozusagen ja als Problem erachten, ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil möglicherweise, dass Holz gerade so preiswert ist, ja. Gegenüber Beton, die natürlich nicht runtergekommen sind. Aber es ist natürlich so, dass sich das Niveau schon etwas hochgeschaukelt hat. Das stimmt beim Bauen. Auf der anderen Seite, aber das würden wir vielleicht noch ein bisschen weiter im Laufe des Gesprächs ausführen. Warum das Zinsniveau so problematisch ist? Also in den letzten Jahren mit den niedrigen Zinsen hat sich einfach sozusagen die potenzielle Bauherrenschaft, wenn man das so nennen will, einfach stark vergrößert, dass plötzlich Leute mit geringerem Einkommen, mit mittlerem Einkommen sich eigentlich ein Haus kaufen konnten. Was aus meiner Sicht wahrscheinlich historisch eine einmalige Situation war, dass du mit 0,4% und 0,7% finanzieren konntest. Ich hoffe, viele haben dann über 15 Jahre finanziert und damit das sozusagen eine Vollfinanzierung war, sie hinterher nicht dann auf die Nase fallen, wenn sie es dann nachfinanzieren, also Anschlussfinanzierung machen müssen. Aber das war schon eine besondere Situation, da gebe ich Ihnen recht. Wir sind jetzt, kommen wir steuern der erst eher in normale Gefilde. Und ich gehe davon aus, wenn wir das jetzt schon sozusagen vorziehen wollen, dass wir von die EZB, die Deutsche Bank geht davon aus, dass wir ab jetzt, also 6. Dezember 2024, dass wir im nächsten Jahr, bis Ende nächsten Jahres, in den nächsten 12 Monaten nochmal 1,5% Leitzinsreduzierung haben. Und das wird sich in eine ähnliche Richtung auch in den Hypothekenzinsen niederschlagen. Im Moment habe ich letzte Woche ein Angebot bekommen von 2,79%. Das heißt, wir würden deutlich unter 2% landen. Ja. Und dann spielt das Thema Zins eigentlich keine Rolle mehr. Ne? Dann ist das eigentlich da, wo jeder mit klarkommen kann. Ne? Nicht mehr da, wo wir mal waren mit den Negativzinsen, aber die Deutsche Bank sagt übrigens, es wäre sogar möglich, je nach wirtschaftlicher Situation, dass wir auf 1% Leitzins kommen und dann würden wir deutlich unter 2% wahrscheinlich mit den Zinsen, mit den Hypothekenzinsen landen.
Ein weiteres Thema, was immer wieder in dem Zusammenhang diskutiert wird, Verbrauchervertrauen und wie zuversichtlich sind die deutschen Investitionen hinsichtlich Investitionen, ist auch das Thema Verbrauchervertrauen. Also ausgelöst durch Habecks Heizungsgesetz, da fing das an, dass man gesagt hat, okay, die Verbraucher sind so verunsichert. Ist das der wesentliche Faktor, der ebenfalls da reinspielt, jetzt in dieses Thema Fertighaus bauen, so ist ja extrem niedrig aktuell.
Also Heizungsgesetz ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch diese generelle Green Deal Diskussion. Leute, bis 2030 müsst ihr euer Haus energetisch saniert haben und das kostet voraussichtlich 1.500 € pro Quadratmeter. Das war ja die Diskussion. Es war nicht nur das Heizungsgesetz, es war auch diese Gesamt, was da im Raum steht. Und das ist immer noch tatsächlich ein Problem. Es ist nicht das Problem, dass die Leute kein Geld hätten. Wir sparen aktuell pro Jahr, also wir Deutschen sparen pro Jahr 250 Milliarden Euro.
Das hat zugenommen.
Es hat stark zugenommen. Also die Sparquote ist hochgegangen. So vor Corona waren wir bei 150, wenn ich es richtig im Kopf habe, 150 Milliarden, 120 Milliarden pro Jahr. Und inzwischen sparen wir 250 Milliarden pro Jahr. Das heißt, es wird tatsächlich das Geld zurückgehalten. Es ist aber nicht weg, das Geld. Ist auch durch jetzt die Inflation nicht weg, das Geld. Also man wartet sozusagen darauf und wartet ab. Und es gibt auch einen guten Indikator. Das ist der von der GfK. Die Anschaffungsneigung, wenn man sich die anschaut monatlich, die ist noch negativ. Und irgendwann wird die hochgehen, dann werden auch wieder mehr Möbel gekauft, was für ihre Industrie natürlich auch wichtig ist. Dann werden es nicht nur Häuser, ne? Ja. Es sind auch Möbel für den ganzen Laubholzbereich.
Definitiv.
Und das ist ja auch eine Zurückhaltung dort. Autos werden dann wieder gekauft. Also das ist im Prinzip insgesamt eine Problematik. Und ich könnte schon mir vorstellen, eine neue Regierung hat die Chance, zumindest da wieder sozusagen Zuversicht zu verbreiten und Sicherheit zu geben auch.
Also ein Effekt, der da vielleicht zu erwarten ist, dann ab Januar oder dann in der Folge. Man hat jetzt auch den Eindruck gehabt, in den letzten Jahren, muss man ja sagen, wie lange war die Ampel jetzt dran? 4 Jahre, glaube ich, dass das Thema Ein- bis Zweifamilienhausbau auch tatsächlich politisch nicht wirklich gewollt war, oder?
Ja, das war eindeutig. Also Herr Habeck hat ja am Anfang schon die KfW-Darlehen im Prinzip von heute auf morgen im Januar gekappt. Und das war im Prinzip der Beginn vom Ende vom Einfamilienhausbau.
man muss auch das so sagen, wir haben eigentlich keine Baukrise, wir haben auch keine Wohnbaukrise, wir haben eine Einfamilienhauskrise. Von 2022 bis 2024 geht die Bautätigkeit um ungefähr 10 Millionen Quadratmeter zurück. 6,3 Millionen Quadratmeter von den Einfamilienhäusern. Das heißt, 61% des gesamten Baurückgangs sind Einfamilienhäuser. Also das werden Ende nächsten Jahres werden das 50.000 Häuser pro Jahr weniger sein. 50.000 Häuser pro Jahr heißt, Herr Professor Mantau hat uns mal vorgerechnet, dass wir ein normales Einfamilienhaus ungefähr 15 Kubikmeter Holz verbauen, in ein Holzhaus ungefähr 40 Kubikmeter. Nehmen wir mal an, wie viel sind wir bei 22-23% Holzbauanteil? Dann sind wir vielleicht bei 20 Kubikmeter. 50.000 mal 20 Kubikmeter ist einfach zu rechnen, 1 Million Kubikmeter Holz. Das ist das KVH und das Holz, was ihren Mitgliedern fehlt. Und wenn das nicht zurückkommt, wenn das ideologisch geprägt sozusagen verteufelt wird weiter, und ich kann das ideologisch auch verstehen, Ressourcenverbrauch, aber die Menschen, wenn wir Endverbraucher, wir machen ja sehr viele Befragungen auch, wenn wir Endverbraucher befragen, Bauwillige, die meisten jungen Familien wollen ein Einfamilienhaus haben. Ja. Und es ist ja kein, im Moment haben wir ja die interessante Situation, dass wir auch Grundstücke haben. Es stehen ja überall plötzlich Grundstücke zur Verfügung. Die Städte werden die ja nicht los.
Wie ist denn Ihre Prognose für die kommende Regierung? Sieht ja so aus, als würde es den Sauerländer in der Hand gehen, das ganze Thema. Also was erwarten Sie von der nächsten Regierung? Welche Richtung wird es gehen?
Es kommt natürlich auf den Koalitionspartner an, weil ich glaube, eine CDU wird mit Sicherheit dort, ich sag mal auch, wobei auch in Nordrhein-Westfalen haben wir Problematiken bei den Gebietsausschreibungen, bei der Verkleinerung der Bauflächen. Also das ist ja, da muss man, glaube ich, müssen Sie als Verbände, glaube ich, noch Arbeit leisten, dass die Menschen vielleicht was anderes wollen, ne? Dass man da ideologisch vielleicht etwas abrückt. Ne? Also das kommt auf die Kombination, glaube ich, an am Ende. Ne? Also wenn es eine Schwarz-Grüne, das würde ich sagen, dann das wäre nicht gut. Aus bautechnischer Sicht wäre das nicht gut, weil da zu viel Ideologie mitspielt. Und die andere Konstellation, die dann möglich wäre, wäre, glaube ich, etwas positiver. Aber da ist, glaube ich, noch eine Menge Arbeit von Ihnen zu tun. Und vielleicht ein Appell auch, das hören ja viele Ihrer Verbandsmitglieder, diesen Podcast auch jetzt. Unterstützen Sie wirklich die Verbände jetzt. Jetzt ist die Zeit, die Verbände wirklich zu unterstützen bei der Arbeit und mit einer Stimme zu sprechen, weil jetzt werden ja die Programme gemacht in den nächsten 2-3 Monaten. Wird ja alles sozusagen festgelegt, was in den nächsten 4 Jahren dann passiert.
Absolut. Weiteres Thema, was der Holzbau sich zunehmend erschließt, ist das Mehrgeschossbau und sicherlich auch ein Hoffnungsträger. Wie schauen Sie da aktuell drauf, das Thema?
Ja, das ist ein Punkt, muss ich ehrlich sagen, was die Ampelregierung aus meiner Sicht richtig gemacht hat. Man hat da sehr viel Geld jetzt allokiert auf das Thema mehrgeschossigen Wohnungsbau. Das sind 6,5 Milliarden, die bis 2027 pro Jahr zur Verfügung stehen für den geförderten Wohnungsbau. Wir sehen auch, dass die Immobilienbranche sich da sehr stark drauf einschießt. Wenn Sie vor 1,5 Jahren mit einem Projektentwickler gesprochen hätten, der Wohnbau macht, der hätte Ihnen gesagt, sozialen Wohnungsbau niemals, nur das, was ich muss. Ne? Inzwischen ist das völlig anders. Durch diese Fördermittel, die dort aufgebaut worden sind, das sind ja im Schnitt 800 und mehr Euro pro Quadratmeter, die dort Fördermittel zur Verfügung stehen, dann die Abschreibungen. Wenn Sie Geld verdienen als Investor, dann können Sie in den ersten 4 Jahren über 40% abschreiben von der Investition. Das heißt, für Versicherungen, für, ich sag mal hier, diese Versorgungswerke ist das super. Und das wird mit Sicherheit, wenn die Projekte jetzt an den Start kommen, wird das angenommen werden. Und das finde ich auch, wir brauchen mehr preiswerten Wohnraum. Das geht sogar so weit. Also wir haben das jetzt mal durchgerechnet, was das bedeuten würde. Also wenn wir wirklich Richtung 100.000 Sozialwohnungen kommen, was man mit diesen 6,5 Milliarden finanzieren könnte, ne, pro Jahr, dann würden wir 2028, würde über 60% aus unserer Perspektive und Prognose, über 60% aller Wohnungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau Sozialwohnungen sein. Das waren 2021 noch 13,4%. Also das ist natürlich ein völlig anderes Bauen. Ich glaube aber, dass die Kunden ihrer Kunden, die Holzbaubetriebe, sich darauf genau schon eingeschossen haben und die warten eigentlich nur noch, dass die Politik sozusagen die Regeln etwas vereinfacht, um eben wirklich dann in Masse bauen zu können.
Wird das auch ein Markt für die Fertighaushersteller sein? Die haben ja derzeit wirklich zu kämpfen mit dem Thema, was wir eben besprochen haben.
Also ich habe mit einigen Fertighausherstellern gesprochen, die das Thema mehrgeschossigen Wohnungsbau gut umgesetzt haben, auch da erfolgreich reingegangen sind. Ich glaube auch, das Thema Mietwohnungsbau ist dort das Richtige, weil was in der Vergangenheit ja kaum funktioniert hat, ist ein mehrgeschossiger Wohnungsbau für Eigentumswohnungen. Da war ja eine starke Käuferzurückhaltung, was ja dem Fertighaus, da hat ja sozusagen imagemäßig hat man das ja so hinbekommen, dass das ja ein seit den 70ern einen starken Imagewandel hinbekommen, ne? Ein Fertighaus ist ein sehr gutes, zum Teil Luxusgebäude, ne? Das ist beim mehrgeschossigen Wohnungsbau, das nicht funktioniert. Also aus meiner Perspektive, was wir sehen, ist die Eigentumswohnung im Holzbau ist schwierig. Da muss ich sagen, da musst du, glaube ich, Hybrid bauen. Die Decken müssen aus Beton sein, wegen der Sorge des Schallschutzes. Ich glaube, die Holzbauer bekommen das alles hin, aber die Sorge, dass das nicht funktioniert, ist, glaube ich, groß. Das Treppenhaus muss aus Beton sein, damit wegen Flucht und wegen Brandgefahr. Also ich glaube, dass, aber im Mietwohnungsbau sieht das völlig anders aus, ne? Und da haben auch viele kleinere Holzbauer, das müssen ja nicht immer die Nokeras sein oder so, auch die kleineren haben da wirklich geschafft, sich einen stabilen Markt aufzubauen.
Ein weiterer Bereich, der für uns natürlich interessant ist und wo man eigentlich sehr positive Perspektiven sieht, ist das Thema öffentliches Bauen, Kindergärten etc., Schulen, vor allem für den Holzbau, vor allem für das Brettsperrholz. Wie ist da Ihre Meinung zu?
Ja, das war ja, ich habe interessanterweise, wenn Sie sagen, ich bin Optimist, ich habe das auch vor 2-3 Jahren schon immer in meinen Folien dargestellt, dass der öffentliche Bau aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist und dass man sich dort mehr engagieren muss, auch wenn man mal einen Anwalt dazu braucht, ne, um jetzt sozusagen bei den Ausschreibungen, weil es ja viel komplizierter ist, zum Teil auch ein bisschen sperriger bei den Zahlungen ist. Das ist ja kein einfaches Geschäft, öffentliches Bauen. Aber die öffentliche Hand, wir müssen uns vorstellen, warum wächst das öffentliche Bauen so stark? Ne? Das sind zwei Gründe. Der wichtigste Grund ist, wir sind einfach 3 bis 4 Millionen mehr Menschen in den letzten 10 Jahren geworden. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Verwaltung, wir brauchen mehr Krankenhäuser, was jeder erstmal logisch so denkt. Ja klar, wir sind mehr Menschen, aber das heißt ja auch wirklich Bautätigkeit. Wir brauchen ja mehr Fläche dann einfach. Du brauchst mehr Schulen, ne? Und das sehen wir gerade natürlich, dass wir einfach die Kommunen einfach mehr Platz brauchen. Und das Zweite ist, was, glaube ich, überschätzt worden ist, die Bremswirkung der Schuldenbremse. Dass die wirklich, weil der Bund hat ja doch für sehr viele Dinge Fördermittel aufgesetzt, die dann bei den Kommunen ankommen und die auch abgerufen werden. Und das funktioniert ja anscheinend besser als gedacht. Ne? Das heißt, der öffentliche Bau ist durch die Schuldenbremse drohende nicht so stark eingebremst worden, wie man das eigentlich gedacht hätte.
Weil die Prognosen der Kommunen aktuell ja relativ negativ ist. Überschuldung etc. Gerade heute Morgen auf der Herfahrt war das zu hören. Kann das sein, dass das da weitergeht tatsächlich in dem Bereich?
Herr Schmidt, das hätten Sie aber vor 3 Jahren genauso gehört von den Kommunen und vom Städtetag. Die gleiche Aussage. Und trotzdem wird weiter mehr...
Nichts Neues.
Das ist nichts Neues. Und ich glaube, was notwendig ist, wenn der Staat Dinge hat, die er für notwendig erachtet, dann setzt er die um. Wenn wir hier in Bonn uns die öffentliche Hand ansehen, wie viele Bundesämter dort gebaut werden, das ist zum Teil beängstigend, weil ich denke ja, jedes Bundesamt, was sich ausdehnt, bringt neue Regulierungen mit sich und das ist möglicherweise eher bremsend als fördernd. Aber nein, was der Staat so an Aufgaben sich vornimmt, die finanziert er auch. Das, da gehe ich inzwischen fest von aus, nach allem, was ich in den letzten Jahren so gesehen habe.
Ich glaube, wenn dann über Holzbau spricht, dann wird oftmals das Bauen, das Neubauen diskutiert. Das fällt mir auf den vielen Veranstaltungen auf. Und Zahlen grob im Kopf, ich glaube, 2 Drittel unserer Produkte gehen tatsächlich in das Bauen im Bestand, die Renovierung.
Ja.
Und da hatten wir in den letzten Jahren tatsächlich eine schon relativ überschaubare Renovierungsquote und die ist von schlecht auf sehr schlecht gewechselt.
Ja.
Welche Impulse sind da zu erwarten in den nächsten Jahren?
Also ein ganz wesentlicher Impuls, der vermutlich schon zu Beginn nächsten Jahres sichtbar wird oder spürbar wird, ist folgender. Also Sie haben ja einmal diese ganze Thema energetische Sanierung. Ne? Das hat man ja immer so im Kopf bei Sanierung. Ne? Und wenn man Vorträge über Potenziale für Sanierung hört, dann geht es meistens um ESG und Anforderungen und so. Aber es gibt einen großen anderen Teil, der ganz simpel sich daraus rekrutiert, dass Gebäude in neue Hände kommen. Das heißt, ein Gebäude wird verkauft und dadurch der neue Nutzer nutzt es anders. Und dadurch entsteht Renovierung, Aufstockung, die ganz klassischen Dinge. Anbauten, Carport wird angebaut etc. Und dieser Markt ist eingebrochen, weil weniger Immobilien verkauft wurden. Also der Immobilienmarkt, der eigentlich mit dem Bauen ja nicht viel zu tun hat. Also wenn Sie die Immobilienzeitung lesen, da geht es ja um Umschlagsvolumen, also wie viel gebrauchte Immobilien sind von einem an den anderen verkauft worden. Das hat ja eigentlich mit Bauen nichts zu tun. Aber es wird plötzlich zum Bauthema, wenn es eben darum geht, dass eben plötzlich viel weniger umgeschlagen wird und dadurch dann weniger. 25% aller Renovierungen entstehen dadurch, dass jemand umgezogen ist. Also ein Viertel aller Renovierungen. Und jetzt komme ich zum Punkt, warum das wieder ansteigt aus meiner Sicht oder aus unserer Erfahrung heraus. Wir machen das ja schon 30 Jahre, das Thema. Das ist die sogenannte Umzugskette. Und das ist dieses, eine neue Wohnung wird gebaut und dann entsteht daraus sozusagen eine Umzugskette. In diese zieht jemand ein und in diese Wohnung und da wird eine Wohnung leer, da zieht wieder jemand ein und da wird wieder leer. Also 4 bis 5 Umzüge entsteht durch eine neue Wohnung. Also wenn wir davon ausgehen, dass wieder neu gebaut wird, dann entsteht auch da in der Folge wieder Renovierung. Jetzt kommt der zweite Punkt. Das ist, wir haben im dritten Quartal einen Zuwachs von 30% der Immobilienkredite gehabt. Und das ist eigentlich, und alle Banken sagen uns, wir haben einen völligen Wandel gerade, also einen starken Anstieg der Immobilienkauftätigkeit, also 30% mehr im dritten Quartal. Wir haben pro Woche jetzt ungefähr 20% mehr Kreditverträge im Wohnbau als im Vorjahr. Das heißt, da kommt richtig wieder Bewegung in den Immobilienmarkt rein. Das ist in Folge, was ich eben gesagt habe, dann der Trigger für die Renovierung. Und deswegen glauben wir, dass Renovierung wieder anspringt. Unabhängig von Heizungsgesetz und allen anderen Dingen und energetische Sanierung gibt es da zwei andere Bereiche. Einmal dieses Umzugskette und das zweite ist eben dieses einfach eine Immobilie wird neu, einer neuen Nutzung zugeführt. Dann gibt es natürlich auch noch politisch geförderte Themen, wie jetzt Aufstockungen und sowas alles, was richtig ist, was aber zum Teil sehr kompliziert angelegt ist und ein bisschen dauert, glaube ich, bis das dann kommt.
Bis hierhin erstmal vielen Dank. Im nächsten Blog schauen wir mal über die deutschen Grenzen hinaus.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.